ob Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ETF Kinderportfolio. Mit True Wealth investierst du einfach, transparent und kosteneffizient. Das Wertschriftendepot im Namen des Kindes gibt es schon ab einer Anlagesumme von 1'000 Franken. Start jetzt mit True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, auf truewealth.ch.
Heute bei Apropos System gestartet. Sie haben für die reichsten Menschen in der Schweiz geputzt. 7 Tage in der Woche, 16 Stunden am Tag, für 1'500 Franken im Monat. Und das waren die Jahre. Mehr als 40 Frauen sollen gestaunt ausgebeutet worden sein. Die Leute, die sie angestellt haben, stehen an diesem Tag vor Gericht. Der Prozess ist mit grosser Spannung erwartet worden. Weil der Einblick in eine Welt gibt, die ganz nöch ist. Mit dem Zug geht es nur 2 Stunden von Bern nach Gstaad. Und doch ganz anders als unsere funktioniert. Weil ihre Bewohnerinnen und Bewohner unfassbar reich sind. Der Bundeshausredakteur Quentin Schlappach tut seit Jahren über Gstaad berichten. Und er ist jetzt auch bei diesem Prozess dabei. Heute erzählt er es davon in einer neuen Folge von Apropos im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger, der Basler und Berner Zeitung, im Bund und den anderen der Mediatiteln. Ich heiße Philipp Loser, hoi Quentin.
Ciao Philipp.
Quentin, die Geschichte fängt eher unglamourös an im Saal 5 vom Regionalgericht Oberland in Thun. Ich nehme an, das ist eher ein zweckmässiger Bau.
Ja, es ist eigentlich ein recht moderner Bau, überraschenderweise. Also, vielleicht kennen ein paar Leute noch selber Areal. Das war so eine Industriebrache, lang, gerade neben dem Bahnhof zu Thun. Es ist langsam als Partyort dazwischen genutzt worden. Es sind recht wild zu und her gegangen, da von Bahn gehört. Ich bin leider ein bisschen zu jung, von dort wirklich verkehrt zu haben. Aber genau vor etwa 20 Jahren hat man das nachher noch überbaut und mittlerweile ist es eben auch Standort vom Regionalgericht Thun.
Und dort, eben im Saal 5, findet der Prozess statt, den wir heute überschätzen. Wer ist denn dort alles anwesend momentan?
Ja, es sind 3 Personen, die eigentlich beschuldigt in diesem Prozess. Das ist ein serbisches Ehepaar und ihre Tochter, respektive es ist nur die Tochter von ihrer von Mutter und seine Stieftochter. Speziell ist es, die Mutter eigentlich fehlt bei diesem Prozess. Sie ist schwer an Krebs erkrankt und ist darum dispensiert worden vom Gericht. Und ja, wie es auch so bei Gerichtsprozessen üblich ist, es ist ein recht kleiner Kreis, also eben die Beschuldigten, ihre Anwälte, Staatsanwältin und in dem Fall jetzt auch noch Opferanwältin, die echt Opfer vertritt. Und dann noch das Gericht und meistens ist nur noch die Presse und heute sind glaube ich noch 2 Besucher dort gewesen.
Was wird denn dem Ehepaar und ihrer Tochter vorgeworfen?
Ja, es sind ganz viele Delikte eigentlich, also wie das oft ist bei so grossen Prozessen. Also es geht um Drohung, Erpressung, Nötigung, aber eben der schwerwiegendste Vorwurf ist ganz klar der Menschenhandel.
Die Geschichte tut recht weit zurückreichen. Du hast erst mal vor 6 Jahren über das Ehepaar berichtet und ihre Art und Weise, wie sie geschäftet. Wie genau soll der Menschenhandel, wie genau soll das System funktioniert haben?
Es ist so, vor Gericht, so wirklich Einblick hat man das nicht. Klar, es geht mehr oder weniger um die individuelle Schuld von den Befragten. Eigentlich hat es so angefangen. Die Mutter, die hat angefangen dort für einen reichen Chaletbesitzer in Gstaad. Es ist dann irgendwann gefragt worden, ob sie nicht noch andere Leute quasi könnte engagieren, für ihnen zu helfen, respektive eben auch für andere Chaletbesitzer. Und es hat dann wie so seinen Lauf genommen. Die Leute sind von Serbien gekommen, meistens für 3 Monate, weil für 3 Monate brauchst du kein Visum in der Schweiz. Also, wenn du von Serbien kommst. Und die haben dann hier gearbeitet. Natürlich schwarz, ohne irgendwie AV oder sonstige Abgaben zu zahlen. Und nach 3 Monaten sind sie wieder gegangen. Und am Anfang waren das vor allem Leute aus dem direkten Familienkreis, aber dann haben sie immer mehr, das Geschäft ist immer grösser geworden. Es waren alles Frauen, die nicht gerade aus ihrem direkten Umfeld kamen, aber meistens, was sie gemeinsam hatten, entweder aus ähnlichen Verhältnissen.
Was mussten die denn machen?
Ja, in der Regel waren es einfach alles so Haushaltsarbeiten. Heute hat zum Beispiel eine Tochter vor Gericht ausgesagt und sie hat gesagt, sie sei quasi Organisatorin von diesen Chalets. Oder das ist einerseits natürlich Putzen, aber sie sind auch Einkäufe erledigen oder eben oft auch Kinderhüter, kleine Kinder von den meistens reichen Chaletbesitzern. Das ist recht zeitaufwendig, also man muss sich da vorstellen, das sind zum Teil, also die Regel war 9 Stunden pro Tag, einfach anwesend zu sein. Aber meistens sind die Tage viel länger geworden und oben hat es zum Teil gerade in der Hochsaison geheißen, ja, kannst du nicht noch irgendwie ins Hotel da gehen, babysitten. Und eben natürlich zu Löhnen, die haarsträubend sind.
Das sind die 1500 Franken im Monat, die ich gesagt habe.
Das war eigentlich so ein kleines Versprechen, das man sie in die Schweiz geholt hat, eben 1500 Franken im Monat. Die Arbeitsbedingungen sind dann, das hat man bei den Befragungen, vor allem nach der Razzia im 2020, die stattgefunden hat, haben die Frauen auch gesagt, dass sie eigentlich etwas anderes erwartet haben. Oder? Also dass zum Teil sind es wirklich bis zu 16-Stunden-Tag gewesen. Oder es gibt auch ganz wilde Beispiele, irgendwie, wo nachher um 2 sie schlafen und um 4 hat man sie wieder geweckt, weil sie irgendwie das Kind gezahnt hat und man muss aufpassen. Also recht wilde Arbeitsbedingungen, die haarsträubend sind.
Eine blöde Frage, aber warum haben die das mitgemacht?
Ja, also einerseits haben sie natürlich sich auch nicht gross können wehren zu diesem Zeitpunkt, weil sie sind eigentlich illegal in der Schweiz gewesen, oder? Also sie haben, wenn sie wieder die Polizei wären gegangen, hätte es sich potenziell auch irgendwie ein Problem eingehandelt. Und natürlich, auch die Verteidigung betont das, oder das 1500 Franken für uns ist das sehr wenig. In Serbien ist das sehr viel. Oder auch für die unteren Einkommensschicht ist das ein recht guter Lohn. Und für das haben wir dann halt einfach die, zum Teil wirklich die Tortur mitgemacht. Was auch noch ein Thema ist, was jetzt eben auch die Verteidigung wieder aufbricht, dass zum Teil die Frauen auch haben zusätzliche Trinkgelder bekommen von diesen zum Teil sehr reichen Leuten. Andererseits ist aber auch in der Anklageschrift öfters beschrieben, wie eigentlich auch willkürliche Lohnabzüge gemacht wurden.
Haben die Auftraggeberinnen und Auftraggeber, eben die reichen Leute in diesen Schale, haben die gewusst, zu was für Bedingungen ihre Haushaltshilfe arbeiten?
Das ist eine schwierige Frage und da muss man eben wirklich sagen, da liefert der Gerichtsprozess bis jetzt eigentlich no Antwort. Also Fragen zu Kunden sind bis jetzt bei den Befragungen mehr oder weniger ausgelassen worden. Eine von den Beschuldigten hat nachher, ich weiß nicht genau, ob es ein Versprecher war, aber eine schon mal gesagt, ja, unter anderem haben die auch für die Madonna geputzt. Oder? Also es muss zum Teil wirklich sehr vermögende Leute gewesen sein. Die haben auch nicht viel gewusst von dem, weil ihr Geschäft haben sie eigentlich mehrheitlich über so Agenturen, über Immobilienagenturen in der Regel ist das gelaufen. Also das ist nachher so gelaufen, dass die Immobilienagenturen ihnen wieder einen Auftrag haben vermittelt. Die haben ihnen nachher irgendwie eine gewisse Pauschale gezahlt und meistens war es die Tochter, die nachher quasi die Frauen nachher organisiert hat, dass die nachher die Schale putzen. Und ja, das ist ein bisschen die Frage, was haben sie gewusst? Hat sich irgendjemand von denen die Mühe gemacht, quasi die Frauen zu fragen, zu was für Bedingungen sie arbeiten? Da liefert der Prozess bis jetzt erstaunlich wenig Antworten.
Du hast gesagt, wie lange die Frauen haben müssen arbeiten und wie eng sie auch die eben zum Beispiel Kinder betreut haben. Das ist ausgelaufen am Schluss fast auf eine 1-zu-1-Betreuung. Ist das normal im Staat?
Das ist echt normal im Staat, ja. Also sehr wahrscheinlich in der Hochsaison. Es gibt, glaube ich, keine Branche, die so personalintensiv ist, wie das Verhätscheln von sehr reichen Leuten. Also das Ding ist eigentlich, dass selbst bei so einem Betreuungsschlüssel ist nachher immer wieder der Fall, dass bei Sonderwünschen oder so, dass die Hotels oder so müssen auf Freelancer oder halt auf andere, auf externe Unternehmen, auf Agenturen zurückgreifen, um die Sonderwünsche zu erfüllen. Und das ist halt auch, eben, wenn man sich so ein bisschen mit dem Staat, mit diesen Orten auskennt, das ist, ein Nein gibt es dort halt wie nicht, oder? Da kommt er nicht mehr, oder? Und darum probiert man eigentlich immer alles, quasi die Wünsche zufriedenstellen und nicht erst morgen, sondern echt gerade heute oder besten gerade sofort.
Und damit zu Gstaad selber. Wer noch nie dort war, wie sieht es in Gstaad aus?
Ja, Gstaad ist ganz im Westen vom Kanton Bern. Es ist eigentlich ein sehr untypischer Ort für den Bauern- und Beamtenkanton Bern. Seit Jahrzehnten eigentlich ist das so ein bisschen ein Mekka geworden von den Superreichen. Sonst kennt man ja meistens noch St. Moritz. St. Moritz ist vielleicht eher Zürich fokussiert. Gstaad eher so ein bisschen Genf. Also früher hat die auch Französisch oder natürlich jetzt mittlerweile auch Englisch. Seit Jahrzehnten ist das irgendwie so ein Treffpunkt geworden vom Jet-Set. Es hat sicher auch mit den Hotels zu tun, die dort sind. Eben das Hotel Palace, das kennen viele sicher jetzt auch noch aus der SRF-Doku, die gerade ausgestrahlt wurde. Und der Ort selber, ja, der ist echt irgendwo durch noch sehr ursprünglich. Also es gibt ja die sehr starke architektonische Vorschriften, also zum Beispiel eben alle Satteldächer, die dürfen nur einen gewissen Winkel, also es ist noch sehr eben so in diesem Chalet-Stil. Das übt auf gewisse Schichten sicher auch gewisse Reize aus.
Wie wird man denn ein Ort für Superreiche?
Ich glaube, es muss sich einfach ein bisschen umsprechen. Oder genug Leute müssen dort sein. Und ich kann mir es zum Teil auch nicht genau erklären. Also eben, ich bin ja schon öfters gestanden. Es ist nicht so eine spektakuläre Bergwelt wie in Grindelwald oder auch in St. Moritz. Es ist vielleicht die Natur noch ein bisschen spektakulärer. Es ist mehr so ein bisschen so lieblich Hügel. Und dann entfernt am Horizont gibt es noch so ein paar Berge. Und es ist auch nicht wahnsinnig schneesicher im Winter. Es ist, glaube ich, knapp über 1000 Meter. Aber das ist immer noch eine riesige Anziehungskraft von dem Ort. Und es hat sicher auch sehr viel mit der Infrastruktur zusammen. Also, ich glaube, es sind mittlerweile 6 oder 7 Fünf-Sterne-Hotels, die dort oben sind. Es hat auch gerade einen Flugplatz. Das ist auch sehr wichtig, oder? Die meisten kommen da nicht irgendwie mit dem Zug oder mit dem Auto. Und ja, die Infrastruktur, die hat sich halt irgendwie auch über Jahrzehnte entwickelt, oder? Und das ist nachher auch, also, es ist ein riesen Industriewort, echt dort oben. Also, ein bisschen das Geschäft mit den Superreichen.
Wenn du sagst, superreich, kannst du das mal in Zahlen übersetzen? Wie reich ist reich in Gstaad?
Ja, ich habe mal mit meinem Kollegen Cedric Fröhlich haben wir mal so ein bisschen das Grundbuch abgesucht. Also wir haben,
das steht da drin, oder was?
Im Grundbuch kannst du vielleicht nachschauen, wenn man Immobilien gehört. Und wir haben uns mal die Mühe gemacht, in Gstaad mal ein bisschen zu schauen, wer da wem etwas gehört. Und wir sind also tatsächlich auf über 50 Namen gekommen von Leuten, die man so in diesen Portalen wie eben von Bilanz oder Forbes oder was gibt es noch, Bloomberg, wo man sagt, dass die ein Vermögen von über 1 Milliarde bauen. Also superreich, ich würde die mal jetzt die Schwelle nennen. Wobei eben, man muss jetzt wirklich noch sagen, auch zum Verteidigen, also die haben nicht alle, nicht bei allen von denen sind die Frau geputzen, oder? Jetzt hast du um den Prozess zurückzukommen. Aber es ist also quasi, wenn du einfacher Millionär bist, bist du noch nicht reich in Gstaad.
50 Leute, die mehr als 1 Milliarde haben. Kannst du dir ein paar Beispiele aus einer Liste geben, dass wir ein bisschen wissen, von wem wir hier reden?
Ja, zum Beispiel aufregend ist, dass viele von den Roche-Erben haben ein paar Häuser dort oben. Weitere Bekannte aus der Schweiz, zum Beispiel die Familie Schindler. Nachher so ein bisschen aus der Populärwelt, der Bernie Ecclestone, Formel 1 Owner, der Popstar, der Robbie Williams. Ich weiß nicht ganz sicher, ob er das Haus hat oder einfach zu Miete wohnt. Aber der gehört jetzt auch nicht zu den Superreichen gehören. Und es gibt natürlich, was ein Schwerpunkt ist, sind auch von den griechischen Rädern. Das ist so ein bisschen eine geheime Kaste. Die haben ja auch alle wieder oben mal ein Häuschen. Was man auch noch kennt, zum Beispiel der Ernesto Bertarelli, der hat ja auch seinen Lebensmittelpunkt sogar gestellt. Ich weiß gar nicht, wie er das macht mit den Steuern im Kanton Bern. Aber vielleicht hat er irgendwie ein Sonderagreement mit dem Kanton Bern. Also es gibt ganz viel. Man kann die Geschichte gerne nachlesen.
Gibt es in Anführungszeichen normal reiche Leute, die in Gstaad wohnen?
Die Einheimischen sind ja interessanterweise auch irgendwie sehr, also nicht reich, aber einfach normal reich geworden, in dem einfach, dass ihre Häuser wahnsinnig viel Wert haben. Aber das ist auch ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil die müssen mittlerweile extrem hohe Liegenschaftssteuern abdrücken und dann ist sich ein Marktwert. Und es geht so weit, dass quasi auch ein paar Einheimische, wie so sie gezwungen waren, eigentlich ihre Häuser zu verkaufen. Und klar, der Reiz, oder, wenn du dein Haus, das du geerbt hast, für irgendwie x Millionen, wo es jetzt vielleicht gar nicht so im guten Zustand ist, kannst verkaufen, das ist natürlich gross.
Hättest du ja gerne ein Häuschen gestartet, Quentin?
Ich würde auch noch immer anders her, aber ab und zu mal das Wochenende, vielleicht so im Palas oder im anderen 5-Sterne-Hotel, also wenn man das wirklich mal schenken oder so, das würde ich gerne annehmen.
Gut, ich muss es notieren. Ist denn, um jetzt zum Prozess zurückzukommen, in diesen Kreis normal, dass Angestellte so arbeiten, wie jetzt hier offensichtlich wird?
Ja, es ist jetzt auch nicht der erste Fall. Es hat mal gerade kürzlich, glaube ich, einen Fall von einem saudischen Chaletbesitzer, der eigentlich auch seine Angestellten mehr oder weniger, also ein bisschen sklavenähnliche Bedingungen hat arbeiten. Es ist auch nicht die Regel. Also, es ist schon so, dass auch viele von diesen Kunden auch von dem Selbstbestimmbar oder indirekt Kunden, weil sie es über eine Agentur bezogen haben, die Leistungen, auch nicht gewusst haben, zu was für Bedingungen. Aber auch das ist halt wirklich symptomatisch, oder? Du tust eigentlich nicht nur Arbeit auslagern, du tust auch alles, was mit Arbeit zusammenhängt, auslagern, alles organisatorischer. Und wenn du das so machst, oder, dann kannst du gar nicht wirklich nachvollziehen oder prüfen. Und ich würde jetzt auch ein paar unterstellen, dass es schlicht egal ist, oder? Hauptsache, es wird irgendwie erledigt.
Ist denn schon rausgekommen, jetzt abgesehen von der Madonna, wo die Leute geschafft haben?
Nein, das ist bis jetzt eigentlich nicht rausgekommen. Also klar ist, dass sie mit renommierten Gstaader Immobilienagenturen zusammengeschafft haben. Also zum Beispiel Engel Völkers, Gerax oder John Taylor Immobilien. Das sind diese auch Anklageschiff genannt. Aber eben von wo die nachher von dort eigentlich sind weitervermittelt worden. Da hat das Gericht jetzt in diesen Einvernahmen oder Befragungen keine Namen oder so. Oder auch nicht explizit gefragt, muss man sagen.
Dass sich dann die Auftraggeber auch strafbar machen?
Auch würde ich sagen, eher nein. Also Ich habe zum Beispiel ein Beispiel, das uns könnte passieren könnte. Wenn du jetzt irgendwie eine Wohnung musst abgeben musst, füllen die putzen, oder? Gehen wir nachher quasi fragen, du, hast du eine Arbeitserlaubnis, hast du eine AHV-Nummer? Die meisten machen das auch nicht, oder? Darum gehe ich davon aus, dass das auch denen mit zum Verhängnis wird werden. Das ist bis jetzt, dass wir noch eine, in der Staatsanwaltschaft auch noch eine Nachfrage diesbezüglich hängig, eben was das alles für Verfahren ausgelöst hat. Gegen einzelne von diesen Immobilienunternehmen laufen ganz sicher Strafverfahren, das kann man sagen.
Also auf der Ebene der Auftraggeber wird wahrscheinlich eher nichts passieren. Glaubst du, dass der Prozess Konsequenzen wird haben für das ganze System gestartet? Dass man vielleicht merkt, hey, gewisse Sachen gehen einfach nicht?
Das ist noch schwierig zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht ein bisschen vorsichtiger wird. Also mit dem Zug der Recherche auch gesagt, eigentlich ist es ein offenes Geheimnis, dass gerade zur Hochsaison dort oben viele Leute schwarz arbeiten, einfach weil, ja, weil der Bedarf so riesig ist, weil es gar nicht genug Angestellte gibt, die zu regulären Bedingungen dort angestellt sind, an der Hochsaison, und dass man darum eigentlich immer wieder auf Schwarzarbeit zurückgreift. Ob sich da etwas wird fundamental ändern, das wird sich jetzt noch zeigen. Also für ein paar jetzt sicher ist das ein Schuss vor den Bug, oder? Und man wird sicher auch noch weiter dranbleiben, wer da eigentlich überall involviert war.
Wäre das in einem Fall für das Arbeitsinspektorat, wo vielleicht einfach mal während der Hochsaison einmal einen Ausflug macht nach Gstaad?
Ich glaube, das findet auch ab und zu mal statt, aber viele von diesen Kontrollen, von denen kommen wir auch nachher nichts mit über, oder? Also die finden sicher ab und zu statt, vielleicht nicht so regelmäßig, wie sie sollten. Das ist schon überall so, wie das gibt es auch in der Stadt, oder sonst noch immer, dass sich immer wieder Leute in der Schweiz sind, ohne Arbeitserlaubnis und hier schwarz arbeiten.
Die Aufnahme hat stattgefunden bei diesem Prozess. Wie geht es jetzt weiter und was glaubst du, Quentin, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit von einer Verurteilung?
Jetzt geht es diese Woche weiter mit der Plädoyer der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft. Und das Urteil kommt erst am 16. Juni. Ja, was wird rauskommen? Menschenhandel ist noch schwierig. Also es ist eine recht hohe Hürde. Und ich bin kein Jurist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es die eine oder andere Richtung wird fallen. Gewisse Anklagepunkte sind vielleicht eher unbestritten oder weniger bestritten. Das ist auch eher wahrscheinlicher, dass es dort eine Verurteilung gibt. Aber eben, bekanntlich, es gilt bis zum Schluss die Unschuldsvermutung, und ja, man kann gespannt sein, was das Urteil letztlich wird sein.
Danke, Quentin.
Danke dir, Philipp.
Wie es weitergeht mit diesem Prozess, lest ihr auf unserer Webseite. Das war es mit der aktuellen Folge von «Apropos», das mal zum System Gstaad und zu den manchmal schwierigen Anstellungsbedingungen, die die Leute in Gstaad arbeiten. Die Folge von «Apropos» hat Jackie Wechsler produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.